wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Und natürlich auch Servus und herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Markus Prinz und wir haben uns für das neue Jahr gleich wieder ein cooles Programm in den nächsten Wochen zusammengestellt. Es wird nun mindestens 2 Folgen hintereinander geben, um die nachweihnachtliche Pause ein wenig zu kompensieren. Und in dieser Woche haben wir einen Spieler vor dem Mikrofon, der rund um den Jahreswechsel viel zu feiern hatte. Nachdem wir in der letzten Folge mit Paul Eder über sein Profidebüt und sein erstes Tor in der Bundesliga gesprochen haben, hat sich zufällig Ende Dezember noch ein zweiter Junior in diese Liste eingefügt. Die Rede ist natürlich von Jonathan Oschkan. Servus Jonathan, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, servus erstmal und danke, dass ich da sein darf heute.
Du, es ist heute schon relativ spät am Abend. Du hast Training mit der, wenn ich richtig informiert bin, du hast Training in der Kampfmannschaft mitgemacht, ja, genau. Dann in der Schule gewesen und dann noch einmal Training mit der U20, stimmt das?
Ja, genau. Ja.
Brutal, brutales Programm. Machst du das öfter so?
Ja, also jetzt vor allem im Nachwuchs U17 und U20 ist das eigentlich von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so das, der Grundablauf. Also Frühtraining, Schul- und Abendtraining. Und montags und freitags ist es halt so, dass wir da einen kompletten Schüler haben. Das heißt kein Frühtraining und einfach auch Training am Nachmittag haben. Und Dienstag oder Montag ist meistens so ein Tag, wo wir off haben. Also okay. Komplett off.
Ja. Okay. Und nach dem Training warst du noch in der Kraftkammer?
Ja, genau. Wir haben eigentlich jeden Tag nach den Eistrainings nur in der Krafttraining 1-2 Stunden was. Und da kommt halt auch vom Wochentag drauf an, ob wir jetzt eher viel haben, also hohe Intensität oder ob wir es ein bisschen ruhiger angehen. Aber so, wir haben eigentlich als Grundprinzip nach jedem Eistraining nur ein Office-Training.
Okay. Klingt nach einer unfassbaren Menge, was man da zu leisten hat, vor allem im Nachwuchs halt. Wir versuchen das Ganze, wir versuchen dir nicht zu viel von deiner kostbaren Zeit zu stehlen an so einem Tag. Ich würde im ersten Teil ein bisschen allgemein auf die Black Wings eingehen und dann im zweiten und dritten Teil ein bisschen näher auf dich das Ganze zuschneiden, ja. Wenn das okay ist für dich. Dann gehen wir rein. Für die Kampfmannschaft läuft es heuer noch nicht ganz so nach Wunsch. Man ist relativ weit weg von einem Top-6-Platz, dort, wo man sie vor der Saison gern gesehen hätte. Gibt es für dich einen spezifischen Grund dafür?
Ja, also ich glaube, es ist auch oft, man sieht oft die Rede von den Verletzungen. Ich meine, man kann jetzt nicht alles auf die Verletzungen schieben, aber es ist natürlich auch schwer für ein Team, wenn sie die ganze Zeit, wenn neue Spieler reinkommen und dann sie wieder verletzen, dann bei jedem Spiel oder jedes Wochenende ein anderes Line-Up zu haben, ist auch nicht leicht für Mannschaft. Aber es liegt ja nicht nur an dem, es ist einfach das Jahr einfach in manche Spiele so Kleinigkeiten, die was fehlen oder wenn man einmal nicht noch einen Plan spielt oder vor allem gegen gute Mannschaften, wenn du da einmal einen Fehler machst, dann wird das gleich ausgenutzt und wir haben einfach, glaube ich, über die Saison gesehen bis jetzt in ein paar Spielen zu viele Fehler gemacht, ja, die sich dann halt auswirken.
Ist das der Baustein, dass man, der noch fehlt in der Mannschaft, irgendwie so, dass man das Spiel konstant auf 60 Minuten umbringt?
Ja, es wird jetzt gerade viel trainiert dafür, dass man so Basic-Sachen, wir schauen es jetzt von Training zu Training, so Basic-Sachen an, die wir dann einfach richtig machen, um dann weiter zu schauen. Aber es wird halt wichtig sein, in jedem Spiel sie auf gewisse Sachen zu konzentrieren und auf gewisse Basics zu fokussieren. Und wenn wir die dann richtig machen, können wir mal weiter vorausschauen.
Jetzt hat man im Jänner mit Wien, Laibach, Ferencváros, Pustertal, Villach und Innsbruck einen Haufen Gegner vor der Brust, die man schlagen sollte, wenn man sich noch nach oben in der Tabelle orientieren möchte. Dazu kommen noch 2 Heimspiele gegen Klagenfurt und Bozen, gegen die man in dieser Saison noch nicht gewinnen konnte. Hat sich in den vergangenen Wochen, und du hast es schon ein bisschen angeteasert, irgendwas in der Herangehensweise geändert?
Ja, definitiv. Also wie ich schon gesagt habe, wir schauen jetzt auch oft von Training zu Training, auf was man sich fokussieren kann und was man besser trainieren kann, dass das dann einfach im Spiel sitzt und dass man sich darauf dann fokussieren können und darauf einfach vertrauen können, dass wir das dann im Spiel umsetzen können. Und ich glaube, es ist von Spiel zu Spiel wird es immer besser und es gelingt uns in letzter Zeit auch ganz gut.
Mhm. Die Formkurve zeigt tatsächlich nach oben natürlich zuletzt. Wie ist die Stimmung im Team, wenn es insgesamt gesehen, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellen würde? Kann man sich das irgendwie, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in die Kabine?
Ja, ich glaube, die Stimmung an sich ist jetzt nicht schlechter dadurch, also jetzt teamintern, vor allem in der Kabine, der Spaß ist da, die Stimmung ist da. Es ist ja dann oft, wenn wir am Eis sind und dann Training oft nicht funktioniert oder im Training oft was nicht hier hat, dann ist halt öfter, ja, dann ist halt, dann kommen die Emotionen hoch im Training und das ist ja halt da sichtbar dadurch gewesen in den letzten zwei Wochen, wo es einmal nicht so hingehört hat, aber das ist auch jedem klar. Und ich glaube, da braucht man keinen Vorwurf machen, wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat. Aber ja, wir werden einfach schauen, dass man da auch im Training dann diese Basics hinkriegen, weil wenn die Basics nicht sitzen, dann wird es halt schwer, dass man Spieler gewinnt.
Mhm. Aber es ist ja gut, dass man Emotionen dabei hat, weil das ja zeigt, dass das Mannschaftsleben intakt ist bis zu einem gewissen
Natürlich, Tag. Vor allem es braucht er immer, vor allem wenn es mal nicht läuft, dann braucht es einfach einmal, der das anspricht da und nicht, dass man dann immer das dahin laufen lässt und keiner sagt was und jeder weiß aber, dass was nicht stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man so Personen in der Mannschaft hat, die das ansprechen und da klar den Ton vorgeben.
So, und jetzt sind wir eigentlich genau beim Thema von unserem ersten Pausenspiel. Ich habe es mit dem Paul Eder letzte Woche schon oder beim letzten Mal schon gespielt. Und es geht um das Innenleben der Kabine. Du bist vor dieser Saison quasi als Externer in der Kabine dazugekommen. Genauso extern sind auch wir, also bin auch ich und sind die Hörerinnen und Hörer im Normalfall. Darum könnte ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen Name-Dropping betreiben, wie man sich die Kabine so als externer Außenstehender vorstellen kann. Geht das?
Ja.
Der lustigste Typ in der Kabine.
Puh, lustigster Typ. Es gibt viel lustiger. Ich glaube, dass da. Ja, mit dem Lindy hast du Spaß eigentlich, mit dem Lindner.
Das hat der Paul auch gesagt.
Ja. Und ansonsten mit dem Christl hast du da einen Spaß. Mhm. Also eigentlich, es gibt keinen, mit dem du keinen Spaß hast, aber so Lindy und Christler.
Das sind schon richtige Spaßvögel. Okay. Der V-förmigste Oberkörper.
Der Marv, glaube ich, der Marv.
Wirklich?
Ja.
Aha, okay. Die zerrissenste Unterwäsche?
Ein Christler, glaube ich.
Ah, der Christler, ja. das hat der Pauli auch gesagt. Ja. Das kurioseste Ritual vor dem Spiel?
Puh, so viele Rituale kenne ich gar nicht von den Leuten, aber puh, was soll ich überlegen? Das Söllinger, ich weiß nicht genau, was er macht vor dem Spiel, aber immer vor jedem Spiel sitzt er sich hin und dann tut er sich das Handtuch so über den Kopf. Und dann wiebt er so hin und her und sagt sich, glaube ich, irgendwas zu oder so. Ich weiß nicht, das schaut auf jeden Fall witzig aus.
Okay. Ja. Der härteste, und das kannst du jetzt sicher, seit Ende Dezember kannst du das sicher auch aus eigener Erfahrung sagen, der härteste Schulterklopfer.
Der Lepse.
Okay, ja gut, das ist einleuchtend, ja. Der grimmigste Blick bei einer Teambesprechung, wenn er so richtig konzentriert und fokussiert ist.
Tironen,
ja, okay.
Tironen, glaube ich.
Bester Musikgeschmack.
Ja, bei uns machen ein paar Leute Musik, aber ich glaube, dass der Nord
okay
ist eigentlich hauptsächlich DJ und der macht gute Musik. Deswegen.
Deckt sich auch mit dem Ball seine Aussagen, ja genau. Der Schnellste aus der Dusche?
Puh.
Wer ist der Schnellste, zum Beispiel bei den Auswärtsspielen, wer ist der Schnellste, der im Bus wieder sitzt nach der Partie?
Boah, ich denke, der Row ist, glaube ich, ziemlich schnell, der sitzt oft schnell im Bus. Und jetzt nach den Trainings sind es oft die Leute, die ins Kältebecken gehen, der Sölling oder so, die gehen dann nachher ins Kältebecken und da duschen sie sich halt nur kurz ab und gehen dann ins Kältebecken.
Okay, der Letzte im Teambus bei den Auswärtsfahrten, auf wen müsst ihr am längsten warten?
Würschel, glaube ich.
Würschel, okay.
Braucht immer ein bisschen Zeit und der Gaffala.
Okay, dann gehen wir in den Teambus und auf der Heimfahrt für die Auswärtsspiele, da ist meistens ist Schlafen angesagt, wenn man schlafen kann. Wer ist denn der lauteste Schnacher?
Puh. Also so, dass ich jetzt laut wer schnarcht, habe ich eigentlich nie was mitgekriegt davon.
Okay.
aber boah, ich weiß wirklich nicht gerade.
Okay. Macht überhaupt nichts. Ein Thema, und du hast es super gemacht, ein Thema in die Kabinen ist auch für, vor allem für Rookies, so wie du einer warst vor der Saison, die bekommen manchmal so ein bisschen einen Streich gespielt. Ist das in Linz auch so? Und wenn ja, hast du einen so einen Kabinenstreich gespielt bekommen?
Nein, also ich habe auch von die anderen gehört, von meinen Kollegen, beim Nationalteam vor allem, von den Jungen, dass die ja so etwas Ähnliches gehabt haben, aber bei uns war, bei mir war, also bei mir, ich weiß nicht, beim Eder was war, aber bei mir war jetzt eigentlich nichts dabei.
Okay, der Ball hat auch dasselbe gesagt, also da war nichts dabei. Okay, Jonathan, wir gehen in deiner Karriere ganz zurück und fangen einmal von den Basics an. Du bist 17 Jahre jung und die Frage, die sich aufdrängt, ist, wie bist du zum Eishockey gekommen?
Ja, hauptsächlich eigentlich durch meinen Papa. Der hat halt nur hobbymäßig gespielt in Linz und in Kärnten, vor allem weil er Kärnten ist und Kärnten ist eigentlich so die Eishockey-Bundesland.
Was tust du als Kärntner sonst?
Ja, genau. Und deswegen haben sie meinen Bruder aufs Eis gestellt, wie er klar war. Und nachdem es dem so gut gefallen hat, haben sie ihn wieder zugestellt, wie er noch schnuppern war. Und seitdem ich 3 bin oder so eigentlich, seitdem ich dort in Linz schnuppern angefangen habe, bin ich da eigentlich beim Eishockey, ja.
Das heißt, du hast auch in Linz schon angefangen?
Ja, genau, bei den Schnupperern. Und dann ab der U9 habe ich dann so richtig angefangen zum Eishockey spielen.
Okay. Hast du daneben noch irgendeine Sportart gemacht? Weil viele sind ja polysportiv unterwegs.
Ja, ich habe eine kurze Zeit einmal, wie in der Volksschule war, Tennis gespielt, ganz kurz. Und also 5 Jahre lang Fußball gespielt bei mir in Riad. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch die Entscheidung treffen müssen, wie ich dann in die Oberstufe nach Linz gekommen bin, ob ich jetzt nach Linz gehe oder ob ich bei uns die Oberstufen weitermache. Und dann habe ich dann entscheiden müssen, ob ich jetzt Eishockey oder Fußball nehme. Und am Ende des Tages hat mir Eishockey mehr Spaß gemacht, deswegen bin ich beim Eishockey geblieben.
Und weil du gesagt hast, Ried, da ist gemeint Ried in der Riedmark.
Ja, genau, Ried in der Riedmark.
Okay. Mühlviertel und nicht Innviertel. Ja. Genau. So, kannst du dich noch an dein erstes Training erinnern? So lange ist es bei dir jetzt nun nicht her, sage ich jetzt einmal, wie wenn man einen ausgewachsenen Profi im Endstadium der Karriere fragt.
Beim Schnuppern jetzt, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Ich weiß nur, dass ich immer so von den Videos, von den Erzählungen von meinen Eltern, dass ich immer so einer war, vor allem beim Schnuppern, der was am Anfang eigentlich nicht so taugt hat.
Okay.
Der war immer noch. Ich bin aufs Eis gegangen und nach 10 Minuten, Viertelstunde bin ich mal angekommen, weil ich keinen Spaß mehr gehabt habe. Dann wollte ich nicht mehr aufs Eis gehen. Das war vor meinem Schnuppern so, aber seitdem ich dann halt weitergekommen bin, so 8, so 9, wo wir dann Sportart spezifisch trainieren, habe ich dann einen Spaß gefunden eigentlich und seitdem macht es mir Spaß.
Und es ist ziemlich gut so, dass der angefangen hat zum Spaß machen. Genau. Die Familie Oschkan ist ja, so wie auch die Familie Söllinger, eine Eishockey-begeisterte Familie. Woher kommt das? Wir haben gesagt, von deinem Papa, aber du hast deinen Bruder in Benedikt angesprochen. Es gibt auch eine Schwester, oder?
Ja, meine kleine Schwester spielt Eishockey.
Genau.
Die ist gerade bei der U18-WM.
Die ist bei der
U18-WM? In Polen gerade,
ja. Cool, cool. Also 3 Nationalteamspieler eigentlich. Voll brutal. Kommt da nur was noch? Oder seid ihr zu dritt?
Nein, wir sind zu viert, aber meine große Schwester, die arbeitet.
Okay, alles klar. Ja, sehr, 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 sehr eishockeyspezifisch unterwegs schon, die Familie Oschkan. Wie kann man sich das früher vorstellen, wenn die Familie Oschkan einen Ausflug zum Eislaufplatz gemacht hat? Wie hat das angefangen und wie hat es geendet?
Puh, ich kann mich noch erinnern, wir waren in Trogwein, es ist in der Nähe von Riad.
Norbert-Eder-Halle.
Ja, da hat es auch so eine kleine Eisfläche gegeben. Und da sind wir halt, wie wir klar waren, immer hingefahren. Vor allem, wenn wir jetzt kein Schnuppern, kein Eis oder so gehabt haben, sind wir da immer hingefahren. Und dann sind wir da immer, meistens war mein Bruder da eh schon eher größer. Und ich und meine kleine Schwester sind immer mit dem Skianzug, das weiß ich noch, umgefahren. Das war immer ganz witzig, weil die anderen Leute zuzuschauen, vor allem als kleiner Bruder, weil man dann sich selber als kleiner Bub besser gefühlt hat als vielleicht andere Leute, die dann halt einfach zum Spaß Eislaufen gehen.
Ja.
Und am Ende des Tages waren wir halt immer alle komplett tot und ziemlich müde und dann sind wir halt wieder heimgefahren am Abend.
Okay. Wir haben deinen Bruder Benedikt angesprochen. Der ist natürlich für dich so etwas wie ein Wegbereiter gewesen wahrscheinlich. Wie eng seid ihr aktuell verbunden und wie viel Austausch gibt es zwischen euch?
Ja, also im Vergleich jetzt glaube ich eher nicht so viel Austausch. Aber das ist auch kein Problem finde ich. Er macht halt sein Ding in Schweden. Er kommuniziert auch viel mit meinen Eltern. Dadurch erfahre ich auch viel. Und wenn er halt da ist, dann reden wir natürlich. Aber so jetzt telefonisch
du,
oder so.
Schaust du seine Spiele?
Ja, sicher.
Okay, also und schaut er deine auch?
Ja.
Okay.
Ja. Und ja, so telefonisch telefonieren wir jetzt nicht richtig viel, wir schreiben ab und zu, aber ja. Okay. Sonst machen wir unsere eigenen Sachen.
Gibt es dann Hinweise vom großen Bruder am Kleinen oder vom kleinen Bruder am Großen?
Nein, aber Gratulationen und so, wenn irgendwas gut war, dann schon natürlich.
Okay. Aber keine Sticheleien oder so?
Nein.
Ich weiß nicht, ich kann mir das bei meinem kleinen Bruder, wenn wir Eishockey gespielt hätten, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wir waren da die Ersten, den hast du halten müssen. genau. Ja, dann frage ich kurz zu ihm auch nach, wie geht's ihm? Was hast du für einen Eindruck von seiner Saison in Schweden? Für die Hörer erklär mir das ganz kurz. Er spielt bei Västerås in der zweiten schwedischen Liga als in einem Goalie-Tandem, als 1B-Goalie eher, hat aber, die Zahlen schauen sehr okay aus, hat 13 Einsätze, 89,2% Fangquote und das bei einem der Liga Schlusslichter, wo es tendenziell nicht sonderlich viel zu gewinnen gibt. Ja, Konstantin Komarek ist auch dort
ja,
als Kapitän.
Als Captain.
Genau. Was hast du für einen Eindruck von seiner Saison?
Also ja, ich glaube, Offers geht es eigentlich ganz gut in Schweden. Nette Leute in Schweden und so, die haben ihn gut aufgenommen.
Na, lernt er Schwedisch? Ja.
Ja. Und ja, es ist halt natürlich sportlich gesehen jetzt nicht sein allerbeste Saison, oder sagen wir mal, es ist halt schwierig das Jahr. Vor allem, wenn du draufkommst und du spürst eigentlich, also du, das, also man geht rauf und glaubt, man ist dann auf einer Höhe mit anderen Goalie und es ist, weiß nicht, ob es so kommuniziert worden ist. Und dann spielst du halt die Spiele gegen die ersten, immer gegen die Top-Teams von den ersten fünf oder so. Ist ja dann nicht leicht, dass man da dann gute Spiele macht. Und ich glaube, für das, dass er immer, eigentlich immer gegen sozusagen die besten Mannschaften eigentlich aus der Liga spielt, macht eigentlich seinen Job ganz gut.
Also da ist er dann quasi, als, da wird der 1B-Goalie dann eingesetzt, wenn man sagt, okay, das ist eine Partie, da sieht man nicht viel Licht.
Ja, genau, mir kommt so vor, wenn der Trainer dann so einfach okay. Den anderen Goalie schon. Mhm. Gegen die starken Gegner und dann muss halt mein Bruder gegen die starken Gegner
ja.
aushelfen. Und das ich habe jetzt die letzten paar Spiele geschaut und es liegt da in meiner Perspektive nicht an die Goalies. Es spielen beide Goalies eigentlich richtig gute Spiele, aber es kommt einfach von der Mannschaft zu wenig.
Mhm. Mhm. Ja, das, wie gesagt, das ist ja meistens, ist darum sagt man ja defensiv Verbund, ja. Weil ja nicht nur die Torhüter die Tore verhindern können. So, er war schon in der vergangenen Saison in Schweden bei den Växjö Lakers. Spreche ich das richtig aus? Ich kann es vor allem mal aufsagen.
Ich weiß auch nicht ganz genau, aber
Växjö
ungefähr sowas.
Växjö, ja, genau. Aber. Und dort hat er sein Debüt in der Champions Hockey League gefeiert und auch in der Swedish Hockey League, in der schwedischen Bundesliga, wenn man so will. Wie stolz blickt man dann zum großen Bruder auf in so einer Saison?
Ja, ist natürlich geil zum Sägen, dass dann auch vor allem als Österreicher in Schweden die Chance kriegst, Champions Hockey zu spielen und SHL zu spielen. Und ich glaube, dass letztes Jahr wichtig war für meinen Bruder, weil er vor allem in der U20 viel gespielt hat und oben auch oft mittrainiert hat und dann auch die Chance kriegt, dass er dann Champions Hockey spielt und SHL spielt und beide Spiele eigentlich ganz gut gespielt hat. Ja,
ziemlich
macht
dann
schon stolz.
Ja. Ja, ziemlich gut. Weil gegen Salzburg, glaube ich, ist er bei 1-1 verletzungsbedingt
aus. Ja, genau. Verletzungsbedingt.
Genau. Und
SHL hat er gewonnen, das Spiel.
SHL, ja. Es war auswärts in Ferienstadt, oder?
Ja, genau.
Genau. Du warst aber auch einmal zu Besuch in Schweden. Und er hat uns verraten, der Benedikt, dass du einmal bei irgendeiner Nachwuchsmannschaft mittrainieren hast dürfen.
Ja, genau, bei Weg hier.
Ja,
mein Bruder spielt bei der 18-Mannschaft.
Bei der 18, ne? Okay.
Ja, genau, habe ich mittrainieren dürfen, weil ich halt oben war und dann habe ich halt die Zeit gehabt und dann hat mein Bruder halt einmal den Trainer gefragt, ob ich mittrainieren darf. Und es war halt eine coole Erfahrung, dass ich da oben mittrainieren darf. Auch von der Geschwindigkeit her. Und
Wie ist das? Das wollte ich gerade fragen. Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das, kriegst du einen Kreisel im Kopf, weil das Tempo so viel höher ist oder sieht man sich trotzdem irgendwie
aus? Ja, es war halt der Unterschied, wenn wir dann 5 gegen 5 trainiert haben über das ganze Eis, war der Unterschied ist jetzt richtig groß, vor allem weil wir ja die U20 gehabt haben. Ich meine, das muss man danach vergleichen, das ist die 18 und das andere die U20. Ja. Aber vor allem, wenn wir dann so 3 gegen 3 Small Area aufs Glanzfeld gespielt haben, man schaut wirklich einen großen Unterschied gemerkt im Vergleich zu Österreich. Vor allem, wie sich die Spieler bewegen, wie viel wendiger und schneller starten, stoppen und so weiter. Das ist einfach schwach gewesen, dass man dann mitkommt. Aber ich glaube, das Training an sich war eigentlich eine geile Erfahrung.
Wäre sowas in Zukunft vielleicht einmal so in deinem Hinterkopf? Dort ja, einmal aufgehen?
Also auf jeden Fall im Hinterkopf. Schauen wir mal, immer so weiter, schauen, wie es weitergeht.
Okay. Ja, es kommt vielleicht nur die eine oder andere Frage zu dem Thema. Bevor wir ins dritte Drittel gehen von unserem Gespräch, wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Bevor wir ins dritte Drittel gehen, würde ich gern einen Wordrap machen. Ich sage da einfach einen Satz anfangen und du vollendest den Satz mit deiner eigenen Meinung. So, die erste Aufgabe ist, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich?
Wäre ich ein Büffel.
Ein Büffel?
Ja.
Okay. Auf eine einsame Insel mitnehmen würde ich?
Essen und trinken.
Okay. Wahnsinnig werden könnte ich, wenn?
Wenn der Geschwister meine Sachen nimmt und mir das nicht sagt.
Okay, ja, das verstehe ich 100%. abergläubisch bin ich?
Ja, bin ich.
Ja, ja. Okay. Was sind da? Gibt es Rituale? Jetzt musst du aus damit.
Ja, ich habe halt, früher war es nur extremer. Da habe ich so gehabt, dass wenn der Schläger da unten die frische Seite mal frisch getaped ist und dann den Boden berührt, dass ich dann ein schlechtes Spiel habe oder so.
Okay.
So schlimm ist es nicht mehr, aber vor allem, ich tue beten vor jedem Spiel. Und das braucht, also so richtige Rituale habe ich nicht, aber das Beten brauche ich einfach vor dem Spiel, dass ich das Selbstvertrauen habe.
Ist aber cool. Seid ihr katholisch erzogen worden?
Ja. Ja? Und es cool. Ist ja also so, wenn ich jetzt trinken vor dem Spiel zum Beispiel, ist auch immer dasselbe oder essen vor dem Spiel, vor allem die Riegel und so, ist eigentlich immer dasselbe so okay. An sich. Aber das hat auch damit zum Tor mit der Performance und so.
Okay, meistens. Aber das ist dann nicht was, wenn
ich es nicht mache, dass ich dann ein schlechtes
genau,
Spiel...
Ja,
nein,
genau,
so ist es nicht.
Okay, so ist es nicht. Gott sei Dank, es gibt solche... und vor allem im Playoff wird man dann ziemlich abergläubisch und ich glaube jetzt, die Geschichte habe ich irgendwann schon mal gebracht. Ich weiß nicht, ob es du kennst. Die Black Wings haben einmal eine von die gefühlt 18.000 Serien gegen den HCB Südtirol bestritten und im ersten Spiel auswärts in Bozen hat damals der Max Hütsch leider Gottes die Unterwäsche nicht von seinem Kastel genommen, sondern von seiner Frau. Ja. Also aus der falschen Lade aus. Jetzt hat er eine Unterhose von seiner Frau gehabt. Und der Rob Daum, sie haben da gewonnen. Und der Rob Daum hat ihm dann gesagt, hey Alter, aber das geht ja nicht aus. Du musst beim nächsten Heimspiel musst auch wieder im Damen-Schlüpfer kommen. Und das hat sie dann tatsächlich so 3-4 Spiele lang hat er sich gehalten, dass er zum Spiel nur Damenunterwäsche tragen darf. Unglaublich eigentlich. Ja. Genau, aber so auf so dem Level sind wir nicht. Ja, genau. Okay. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit
Netflix schauen, YouTube schauen.
Okay. Ja. Auf meinem Nochkastel liegt
meine Bibel und mein Kreuz.
Cool. Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute
Fußballer.
Okay. Welcher Verein? Muss ich auch fragen.
Bitte?
Barcelona.
Und Liverpool.
Ja, und Österreich wird vielleicht?
Blau-Weiß.
Okay, ja. Du würdest wahrscheinlich jetzt nicht bei Barcelona leben.
Nein, aber Liverpool selber nach Lieblingsmannschaft, okay. Aber so, ja.
Okay. Mein erstes Eishockey-Fan-Jersey war?
Ich glaube, ich weiß nicht von wem, aber ein altes Lieblings-Jersey.
Okay.
Ein ganz altes Lieblings-Jersey.
Ein ganz altes, ja. So richtig 2003 oder so.
Ja, sowas.
Ja, okay, cool. Mein Kindheitsidol im Eishockey war?
Raffl eigentlich, also so richtig Idol nicht, aber okay. Zu dir hat aufgeschaut, oh, Raffl und Läbler in Linz.
Okay, Thomas Raffl oder Michi Raffl?
Michi Raffl,
ja. Okay. Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
Für mich persönlich.
Für dich persönlich,
hat sich angefühlt, letztes Jahr habe ich U20 gespielt gehabt. da habe ich zwar kein Tor geschossen, aber da habe ich für mich persönlich eigentlich das beste Spiel gehabt. Gegen Budapest.
War Regular Season Game?
Ja, genau. Also, genau. Ganz aber normal, aber da war halt einfach alles zusammenpasst.
Okay. Du warst, weil gut, dass du die U20 ansprichst, du warst schon einmal zu Gast bei uns im Podcast, hast damals ein Liverpool-Jersey, jetzt kommt es mal wieder, ja, ein Liverpool-Jersey angehabt. Das Thema war damals der U20-Staatsmeistertitel mit der Akademie, den ihr gewonnen habt, und natürlich verlinken wir diese Folge auch in die Shownotes. Wir sprechen aber wollen im dritten Teil ein bisschen über die Highlights in deiner noch jungen Karriere sprechen. Und da ist zuallererst, wahrscheinlich chronologisch, dieser U20-Titel. Wo reiht sich der jetzt rückblickend in deiner persönlichen Hitliste ein?
Es war geil, das Finale zum Spielen. Ich meine, wir haben dann zum Schluss halt nicht ganz heimgebracht, aber die Golden ist halt trotzdem waren. Zu dem Zeitpunkt letztes Jahr war es halt nur, vor zwei Jahren war es halt nur vom Gefühl her geiler als jetzt. Aber die Golden ist halt trotzdem ein geiler Stellenwert, dann auch, vor allem bei meinen Medaillen. Ganz oben dabei eigentlich fast.
Voll. Ja. Du warst damals 15 Jahre und hast in der U20 mitgespielt. Da kann man ja körperlich noch nicht dort sein, wo man sein sollte. Wie schwierig war das für dich damals?
Ja.
Es war der erste Saison in der U20,
ja,
oder?
Genau, da bin ich raufgezogen worden dann im Dezember. Da waren ja die ersten Spiele relativ schwer, die ich reinfinde. Aber ich habe das Gefühl, dass man, wenn man wo raufspielt oder wenn man wo mitspielt, wo das Niveau auch höher ist, dass man sich da schnell anpasst. Und ich glaube, am Ende des Tages habe ich einfach mein Spiel runtergespielt. Ich meine, es war jetzt nicht so vom Input her, zum Beispiel, wenn ich es jetzt vergleiche mit der U17 in dem Jahr, habe ich natürlich in der U17 vom Stellenwert in der Mannschaft einen anderen gehabt. Und in der U17 war es so, dass du öfter die Scheiben hast, dass du mehr Situationen im Spiel hast. Und in der U20 musst du dann die zwei, drei Situationen, die du kriegst, dann nutzen. Aber ansonsten habe ich eigentlich ganz gut mitgespielt.
Okay. Du bist im selben Jahr, ich glaube, es war dasselbe Jahr, Oberösterreichs Sport-Top-Talent geworden. Ja. Was bedeutet dir dieser Titel?
Ja, es ist natürlich wichtig fürs Selbstvertrauen. Es hat mir Selbstvertrauen gegeben und vor allem die Unterstützung von meiner Familie beim Votinger hat mir gezeigt, dass ich da einfach einen guten Rückhalt habe und gute Unterstützung habe im Sport.
Und ganz ehrlich, es ist nicht das schlechteste Zeichen für den Eishockeysport insgesamt, wenn ein Eishackler Top-Talent wird. Genau. In der vergangenen Saison hat es mit einer Wiederholung des U20-Titels nicht ganz so gut ausgeschaut. Es gab ein eher überraschendes Viertelfinal aus gegen Färber. Gehören solche Tiefs in einer Karriere auch irgendwie dazu? Lernt man daraus? Wie verarbeitest du sowas?
Ja, also Tiefs kann ich immer dazu, aus die lernt man am besten eigentlich. Und vor allem aus dem, ich meine, wir haben ja da gewusst, wenn man die picken, dass sie wahrscheinlich, es gibt ja ungarische Liga auch, dass sie von da ein paar Spieler runterziehen werden und dass die Mannschaft da kurzer wird. Aber ich glaube, dass einfach viel von unserer Mannschaft, nachdem wir viermal, glaube ich, gewonnen haben in der Saison gegen die von vier Spielen, dass viel einfach die unterschätzt haben und nicht realisiert haben, was auf uns zukommen kann, wenn die mit einer kompletten Mannschaft kommen, so wie es bei uns halt dann war, ein Jahr davor, wie wir die waren, die was runtergezogen haben. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man der Mannschaft auch, in der zukünftigen Mannschaft, wenn man Spieler mitgibt, dass man eine Mannschaft, egal wie sie ist oder wie viele Spieler, dass man gegen die gewinnt, dass man sie nicht unterschätzen darf. Weil vor allem im Playoff ist dann alles anders und im Playoff geht es dann von Spiel zu Spiel und da kann es dann ganz schnell gehen, dass man da dann rausfliegt.
Und dann sind wir wieder beim viel zitierten Momentum. Das man dann irgendwie generieren muss und generiert, wenn man voll motiviert ist. Und ja, genau. Mit welchen Erwartungen oder mit welchen, was ist dir kommuniziert worden, wie deine Saison heuer ausschauen wird, vor der Saison?
Ja, wir haben alle unser Feedback-Gespräch gehabt und wir haben auch alle unsere Ziele bekannt. Zuerst einmal über uns geredet und uns selber einschätzen dürfen und dann haben wir halt die Rückmeldung gekriegt von unserem U20-Trainer und bei mir hat halt mein Ziel war, dass ich bei der ersten nochmal mittrainieren darf in der Saison und mein Trainer war ganz dafür und hat gesagt, das ist jetzt so mein Alter, mein Zeitpunkt, wo ich dann einmal den Sprung nach oben machen muss. Und es war so, dass kommuniziert worden ist, falls was passieren sollte oder falls die Leute brauchen, dass ich einer der Ersten werde, die halt rauf trainieren dürfen. Aber von einem Spiel war eigentlich nie die Rede und es ist dann ziemlich schnell gegangen, wie es im Eishockey so ist, und dann habe ich auf einmal Spiele auch gekriegt.
Plötzlich warst du mitten im Kader von der Kampfmannschaft. Du hast die Saisonvorbereitung bei den Black Wings gespielt. Hast in einem Testspiel sogar einen Penalty schießen dürfen, ja. Oder? Ist es?
Ja.
Genau. War das in Linz?
Ja, in Linz.
War in Linz?
Ja, genau. Ja,
voll geil. Wie war das?
Hast du den nicht gesehen, den Penalty?
Ich habe den Penalty, glaube ich, nicht gesehen. Doch, ich habe ihn gesehen.
Weil
im Stream, glaube ich. Ich war in der Arbeit und habe mir im Stream schauen müssen.
Weil das war, glaube ich, der witzigste Penalty in meinem ganzen Leben, glaube ich.
Wieso? Weil ich habe ihn nicht mehr im Kopf.
Ich habe einen Plan gehabt, was ich mache. Und dann wollte ich, dann bin ich von rechts, glaube ich, so gekommen und dann wollte ich so einen Cutback machen, wollte ich so bremsen. Und dann bin ich aber verkantet im Eis und dann hast du mich voll ins Tor reingehauen, mit dem Goal ins Tor.
Oh,
und die Scheibe ist aber...
jetzt wo du das sagst, ja. Stimmt. Okay, aber es hat nicht so schlimm ausgeschaut, wie du jetzt beschreibst oder so.
Ja,
oder?
Im ersten Moment war es halt schon... Ja, peinlich eigentlich, vor allem von der ganzen Halle dann.
Ja, klar.
Vor allem, wie ich dann aufs Eis gegangen bin, ist die Halle so laut geworden. Das habe ich dann ausgeblendet, wie ich aufs Tor gefahren bin, aber dann habe ich aufgehört, dann bin ich im Tor drin gelegen und dann habe ich mir einfach nur gedacht, ich würde einfach gern liegen bleiben und nicht aufstehen und zur Bande zurückfahren. Aber im Endeffekt, jetzt kann ich drüber lachen, also ist ja wurscht.
Alles gut, alles ja. Gut. Ihr Debüt ist besser verlaufen. Oder die Spiele danach sind besser verlaufen oder nicht. Aus deiner Sicht nicht so peinlich verlaufen. Wie war es für dich, plötzlich im Kader der Kampfmannschaft zu stehen und plötzlich auf einmal der erste Eishockey-League-Spiel bestreiten zu dürfen?
Ja, überwältigend. Vor allem zum ersten Mal dann vor so einer Kulisse zu spielen. Ich glaube, ich habe davor noch nie vor so viele Fans gespielt und vor so einer Stimmung gespielt. Und es war Nervosität natürlich da, Anspannung. Aber sobald ich eigentlich da aufs Eis gegangen bin, beim Einlaufen, war das eigentlich komplett weg. Weil ich war ja ganz fokussiert eigentlich und habe einfach probiert, dass ich die einfachen Sachen richtig mache. Und ich glaube, vor allem die ersten paar Spiele und das erste Spiel war eigentlich ziemlich gut.
Das erste Spiel war das erste Saisonspiel.
Ja, ja.
Du hast inzwischen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 14 Einsätze, oder?
Ja, 14. Mit 14 Saisoneinsätze.
14 Saisonspiele, genau. Wie groß ist der Unterschied zwischen Eishockey League und Nachwuchs? Natürlich ist der riesig,
ja.
Aber wie riesig?
Ja, natürlich durch das, dass die Alps wegfahren ist, ist der Schritt nur mehr höher geworden. Und du musst vor allem körperlich, ist glaube ich eines der ärgsten Dinge, die du umstellen musst, weil in der U20 ist eigentlich nicht so üblich, dass jeder Check fertig gefahren wird, dass egal wo du bist, wenn du die Scheiben hast und es ist einfach direkt einer dran an dir. In U20 ist einfach mehr Zeit, dass du Plays machst, dass du die Augen oben hast, den Kopf oben hast. Und wenn du in der ersten die Scheiben kriegst, musst du halt gleich, du musst davor schon wissen, wo die Leute sind, weil wenn du einmal nicht weißt, wo die Gegner sind, dann kriegst du die Scheiben und dann kracht's einfach.
Ja.
Und da musst du einfach ready sein, dass du auch bei Battles, Stick-Battles, dass du da viel mehr Druck am Schläger hast und ja, körperlich einfach großer Unterschied.
Ja. Aber ist es der Hauptunterschied wahrscheinlich,
ja,
oder? Ja, das Körperliche. Okay. Noch im September ist dir deine erste Torbeteiligung gelungen, auswärts in Bozen, eine Torvorlage. War das schon etwas Besonderes für dich?
Ja, vor allem Bozen, da habe ich dann da ist der Sonntagmorgen, glaube ich, ausgefallen, kränklich oder so das kurzzeitig, bin ich kurzzeitig in die erste Linie gerutscht.
Stimmt, das war die Partie.
Und das war so ein arges Gefühl, vor allem im Training dann schon, mit der ersten Linie zum Trainieren, und du hast da dann eine ganz andere Rolle im Spiel.
Mhm.
Jetzt bist du eigentlich nicht die Mannschaft, die dann von Shift zu Shift wirklich die Energie wieder reinbringt und so, sondern jetzt bist du eine Linie, die was Tore machen muss. Und die Spiel im Boots war eigentlich für mich in der Saison eines der besten Spiele jetzt bei der Kampfmannschaft. Und ja, der Assist ist natürlich dann...
Umso besser.
Ja.
Umso besser. Du bist bei deinen ersten Spielen auch dem U20-Teamchef Philipp Pinter aufgefallen und prompt hat es die Einberufung für die U20-BWM gegeben. Wie war das dann? Du hast ja doch auch dort eine gute Figur gemacht und 3 Tore und 3 Vorlagen in 5 Spielen beigetragen.
Ja, ich habe Feedback von den Coaches, richtig, dass es eine gute WM war, und ich habe das Gefühl, dass ich vom ersten Spielweg eigentlich gut reingefunden habe. Die Mannschaft war richtig geil. Der Zusammenhalt war da, der Spaß war da. Und es war einfach ja geil, mit vor allem dann so viele Leute zum Spielen, die was auch in Amerika dann spielen oder in Schweden zusammen zum Spielen. Und es hat einfach alles zusammenpasst eigentlich. Wie die meisten Spiele.
Wie war die Einberufung? Hast du einen Anruf gekriegt? Oder
ja,
wie?
Genau. Wir haben ja im Sommer schon ein Camp gehabt.
Okay. Da warst du da schon dabei?
Ja, genau. Da waren 40, 50, da waren richtig viele Leute dabei.
Okay.
Und dass er sich das einmal anschaut. Vor dem ersten Ding, dann haben wir das Vier-Nationen-Turnier gehabt in Norwegen. Das hat eigentlich auch ganz gut gepasst für mich, das Turnier persönlich. Und dann habe ich halt noch ein Feedback gefragt. Und bei dem Feedback hat er mir dann halt am Telefon gesagt, dass ich bei der Vorbereitung auf jeden Fall dabei sein werde, nach den Leistungen. Und da habe ich halt dann versucht, dass ich mein Bestes gebe in der Vorbereitung.
Okay, es ist gelungen. Der Aufstieg ist leider nicht gelungen. Es war aber, es hat nicht viel gefällt. Es war in Wahrheit
ja,
ein
Spiel. Nicht viel gefällt. Im Endeffekt, wenn wir gegen Norwegen unsere Chancen nutzen und hinten nicht so viel zulassen, wir waren, glaube ich, in jedem Spiel eigentlich die bessere Mannschaft. Vor allem gegen Norwegen haben wir eins unserer besten Spiele gehabt. Und dann kriegen wir vorne nichts rein und hinten kriegen wir halt dann die Tore. Hätte man das eine Spiel vielleicht gewonnen gegen Norwegen, hätte es halt ganz anders ausgeschaut. Und gegen Kasachstan, dann muss man erstmal den Goalie ziehen zum Schluss und sonst, ja.
War gegen Kasachstan dann eine Niederlage oder was?
Ja, genau, weil da war es kurz vor Schluss 4-4 dann.
Aha.
Und dass man nur eine Chance, nach uns hätte Norwegen gespielt und wir haben davor gespielt, und dass wir halt nur eine Chance aufgeholt haben, hätte man das Spiel gewinnen müssen. Deswegen haben wir den Goalie auch noch zweimal 4-4 und dann haben wir halt das 5-4 gekriegt. War das halt Bronze, waren aber... Ja. Ob es jetzt Silber oder Bronze, wie die Sache
ist, wurscht. Ist wurscht, aber du, die Chance lebt halt dann weiter, wenn es aufgeht. Genau. Wie ist das Niveau bei der U20 BWM? Ist es vergleichbar mit dem, was du in Schweden erlebt hast? Wahrscheinlich eher nicht.
Nein, es war mehr, besser.
Besser?
Ja, vor allem in Schweden war es auch die U18.
Ach so, in Schweden war es die U18.
Ja, genau. Ja,
stimmt.
Und es war schon... Von Geschwindigkeit her kannst du es mit der ersten Liga von da vergleichen.
Wirklich?
Ja. Aber es ist einfach in der Liga da strukturierter und für die Spieler wissen, was sie machen. Das heißt, bei der U20 war es so, du hast viel mehr laufen müssen, weil in der Liga weiß halt jeder, was er machen muss. Und das funktioniert einfach. Und da drüben
und da ist es ein bisschen wüder wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, okay. Wir haben einen Programmpunkt noch natürlich, und das ist der 30. Dezember 2025, noch nicht so lang aus. Heimspiel gegen Feerwa. Und nicht nur, dass die Mannschaft insgesamt noch 4 Niederlagen am Stück ein Zeichen gesetzt hat, nein, auch für dich war es eine ganz spezielle Partie wahrscheinlich. Du hast deine Tore 1 und 2 als Profi erzielt. Nimm uns bitte mit. Wie hast du die Partie erlebt?
Boah, da muss ich nur sagen, weil da haben wir, ich glaube, ob das ein Tag davor war oder 2 Tage davor, habe ich nur mit ein paar Freunden geredet da in der Halle. Und dann haben wir darüber geredet, wegen einem Eder, wie geil es sein muss, dass man in Linz, dass man in der ersten Liga durchschießen darf, als vor allem als Youngster. Und wenn man es dann noch vor Heimpublikum schießt, wie geil es wäre.
Ja.
Und dann gehe ich halt ins Spiel eigentlich fair, aber es war von Anfang an eigentlich ein gutes Spiel. Und dann muss ich ja sagen, dann war der Shift und dann hat der Christa die Scheiben da unten gekriegt.
Und dieses Auge muss er haben.
Ja, also das wollte ich gerade sagen, das habe ich mir mal einschon gesagt.
Ja.
Ich war ready, dass ich vielleicht einen Pass kriege, aber ich habe nicht gedacht, dass ich ihn kriege. Und
ja.
Dann hat er mir richtig schön zurückgelegt und dann muss ich halt nur mehr aufs leere Tor.
Ja, aufs leere Tor, aber es war trotzdem, ja, okay. Aber es war, also dem Andi gebührt schon ein großer Teil dieses Tors auch mit.
Auf jeden Fall.
Das muss man schon sagen. Dafür das Zweite, das war also, da hast du nicht nachgedacht, oder?
Nein, also...
da ist alles
beim aufgegangen. Ersten Tor, da so richtig realisiert am Eis, ich meine, ich habe realisiert, jetzt habe ich mein erstes Tor, aber so richtige Emotionen waren jetzt nicht dabei, weil ich es nicht realisiert habe so richtig. Und beim zweiten Tor, seitdem, also da habe ich in jedem Shift nach dem ersten Tor so einen Schub gehabt, das habe ich richtig gemerkt, dass ich da, wie wenn ich zu Koffein gehabt hätte oder so. Und dann habe ich im selben Schiff davor noch so eine Riesenchance gehabt, weil ich alleine vom Dorm war und schieße einem genau in die Mitte. Dann habe ich mir am Eis schon gedacht, wie ich am Boden gelegen bin, dass ich bin deppert und so, habe ich mir gedacht, dass ich den nicht mache. Und dann im selben Shift halt, dass ich den dann noch abfälsch.
Also das war unfassbar. Das war also der Thomas Warneck hätte es nicht besser können. Und das ist für mich die Koryphäe vom Tor Scheiben anfälschen. Also das ist für mich die Benchmark damals gewesen in der NHL. Und das war irgendwie genauso, weil die Richtungsänderung war ja eklatant von der Scheibe.
Ich habe dann nur gehört, wie es hinten am Tor am Boden gegen den Polster, habe ich gehört, wie die Scheibe gefallen ist und habe ich gewusst, dass sie drin ist.
Ja.
Und da waren dann die Emotionen da. Da habe ich dann alles rausgeschrien eigentlich beim zweiten Tor.
Ja. Wie unglaublich ist das? Du hast damals 12 Spiele, also das war das 12. Spiel, davor 11 Spiele, wo die zwar natürlich cool sind, wo du zwar Torbeteiligungen auch gehabt hast, aber der große persönliche Erfolg ist nur ausgeblieben, sage ich jetzt einmal. Und dann in einem Spiel gleich zweimal, es ist ja wie ein Knopf, der aufgeht, oder?
Ja, ich habe in den Spielen davor schon viele Chancen gehabt, die ich nicht genutzt habe. Und das war das, was mich immer aufgeregt hat, auch wenn es ein gutes Spiel war, dann habe ich so Chancen gehabt, die ich normalerweise mache und dann aber einfach nicht gemacht habe. Und dann habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, ob es einfach nicht will vielleicht. Und dann, wie gesagt, vor Heimpublikum 2 Tore gleich zum Schießen, ist einfach so ein geiles Gefühl gewesen und die Halle war es war so geil einfach.
Es war die unglaublich. Fans und so, die es war fair. Unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Es war unglaublich. Ja. Der Paul Eder hat zu seinem Tor gesagt, er hat sich einen Lebenstraum erfüllen können. Ist es für dich ähnlich?
Ja, definitiv. Also ich habe nur ein paar andere Träume, aber voll immer Kindheitstraum. Auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Da weiß ich noch, da bin ich noch oben gesessen als kleiner Bub und habe in Leblen noch zugeschaut, in Linz. Und dass ich da dann einmal selber in Linz ein Tor schießen darf in der ersten Liga, ist einfach ein geiles Gefühl.
Ja, es ist wirklich unglaublich. Und der Paul Eder ist auch, den habe ich vor der Pressebox aus zufällig vorher gesehen, quasi vor deinem ersten Tor. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt will ich sehen, wie er darauf reagiert. Der ist gestanden, gesprungen, hat die Hände in der Hecke gehabt. Der hat sich richtig, richtig mitgefreut mit dir. Das ist einfach so, das ist pure Freude, oder? Was geht da durch den Kopf?
Ja, es ist einfach, vor allem da kommst du dann auf die Bank, nach beide Tore war das und jeder klatscht, jeder gratuliert da, jeder ist einfach, jeder freut sich für die, jeder hat da eine und ja, vor allem dann, wie ich zum Schluss die Runde draht habe.
Das war ein unglaublicher Moment.
Das war, also, ich glaube, das werde mein Leben nie vergessen, egal wie war, das werde ich nie vergessen und dann habe ich halt auch meine Freunde gesehen auf der Tribüne. Also.
Für die Zuhörer und Zuhörerinnen muss man erklären, die Black Wings sind in der Mitte, nach der Partie, in der Mitte stehen geblieben und der Jonathan hat alleine seine Ehrenrunde drehen dürfen. War unglaublich. Von allen Seiten ist dazu gejubelt worden. Also es gibt wahrscheinlich nichts Vergleichbares.
Nein, nichts Vergleichbares. Es war einfach die Sprechchöre, die Fans einfach, ja. Es war alles gemeinsam einfach unglaublich, einfach geil.
Okay, weil diese Geschichte ja noch nicht zu Ende sein soll, nicht zu Ende geschrieben sein soll. Wir hoffen natürlich auf weitere Volltreffer in dieser Saison. Aber wie definierst du deine Saisonziele? Weil offensichtlich sind deine Saisonziele schon einmal komplett über den Haufen gehaut worden in der ersten Runde.
Ja, also so richtige Saisonziele habe ich jetzt nicht eigentlich. Es ist halt auch bei der U18, wie wir im April haben wir noch, da ist das Ziel auf jeden Fall der Wiederaufstieg, da sind wir letztes Jahr aufgestiegen und da gibt es dieses Jahr eigentlich keine andere Option als wieder aufzusteigen. Ja, und bei den anderen, da müssen wir einfach schauen. Natürlich mit der ersten ist das Hauptziel jetzt einmal, dass wir in die Playoffs kommen und dann können wir weiter schauen und bei der U20 mal schauen. Da werden wir bei der U20 einfach schauen, dass wir bestmöglich einfach jedes Spiel, das wir jetzt noch haben, da läuft es ja auch noch nicht so, aber wir schauen auch, dass wir jetzt aus jedem restlichen Spiel nur das meiste raus sind und so richtige Ziele für die restliche Saison habe ich eigentlich nicht. Ich schaue einfach, dass ich aus jedem Tag, aus jedem Training und Spiel einfach mein Bestes mache, mein Bestes raus und egal wo ich spiele, der Mannschaft bestmöglich weiterhilfe.
Du, nur für die Statistiker unter den Zuhörern, 10 Saison-Einsätze für die U20, 9 Punkte, ich glaube 5 Tore, 4 Vorlagen, oder? Oder Umdraht?
Nein, Umdraht, glaube ich, 4 Tore, glaube ich.
4 Tore, 5 Vorlagen, okay, so. Genau. Wie schaut mit der U20 die Zielsetzung aus?
Ja, ich glaube, in der U20, vor allem dieses Jahr persönlich, bin ich noch unter meinen Erwartungen geblieben. Vor allem ist die Rolle, was ich dieses Jahr habe, habe ich mir andere Ziele gesetzt, persönlich. Und als Team ist es natürlich, wir haben jetzt einen Trainerwechsel gehabt und ein anderes System, da werden wir haben sie natürlich adaptieren müssen. Aber wir werden jetzt, ja, es geht einfach, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und schauen, dass wir einfach jeden Tag unser Bestes geben. Und vor allem im Nachwuchs geht es jetzt nicht wirklich darum, dass wir irgendwas holen, weil es kriegt ja keiner sein Geld. Also es, wenn man es so sieht, es ist nicht so wichtig wie beim Profi-Eishockey und deswegen schauen wir einfach, dass wir sie von Spiel zu Spiel steigern und sich so bestmöglich weiterentwickeln.
Die Entwicklung im Vordergrund.
Ja, genau.
Genau. Ja, was passiert nach April, nach der U17 WM? Gibt es schon Überlegungen zumindest über die Saison hinaus? Gibt es schon Pläne? Vielleicht einen Profivertrag in Linz, vielleicht doch ins Ausland?
Ja, also im Kopf habe ich jetzt ein paar Optionen. Mein Ziel das, also noch in dem Sommer wäre ein Wechsel nach Amerika.
Okay.
Oder ich meine, es wird schwer natürlich auch gehen. Wenn das nicht geht oder wenn das nicht möglich ist, dann ist natürlich da in Linz immer nur die Möglichkeit und ich habe auch den Rückhalt da von den Coaches und vom Staffer.
Also denen hast du die Pläne schon mitgeteilt quasi?
Ja, genau.
Wie es weitergeht?
Die werden mir einfach, ich habe mit dem Fischer geredet und egal was ist, ob Ausland oder da, er wird mir einfach schauen, dass er mich bestmöglich unterstützt bei dem, was ich mache.
Und wenn du für deine Karriere einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Olympische Spieler spielen mit dem Nationalteam.
Das war cool. Ja. Das war tatsächlich cool. Wir wünschen dir natürlich, dass dieser Wunsch und alle weiteren Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute für deine weitere Saison und möglichst viele Tore natürlich.
Danke.
Danke fürs Gespräch.
Danke, hat Spaß gemacht.
Danke sehr. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken und so viel darf ich schon einmal verraten. In der nächsten Woche haben wir uns mit den Ice Cats Linz verabredet. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.